Hackathon.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Healthcare Hackathons zum Thema KHZG. Mitten im Herzen des Hackathons in einem alten Zirkuswagen sitzen wir, deshalb auch manchmal so ein bisschen Hintergrundgeräusche. Begrüßen bei mir im Studio möchte ich jetzt heute Herrn Dr. Peter Gocke, Leiter Stabsstelle Digitale Transformation an der Charité, Professor Rüdiger Prüss, Medizin Informatik an der Uni Würzburg und Dr. Andreas Rüther, Leiter Projektmanagement am UKSH. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, über das KHZG. Was hat das KHZG für uns alle gebracht? Was hat es für eine Bedeutung? Und wo sind vielleicht auch Fallstricke? Zuerst fände ich es ganz schön, wenn Sie sich alle einmal kurz mit ein bis zwei Sätzen nochmal persönlich vorstellen. Dann kriegen unsere Zuhörer immer nochmal ein netteres Bild, wer ist. Genau, Herr Gocke, würden Sie anfangen?
Ja, mein Name ist Peter Gocke. Ich leite an der Charité die Stabsstelle Digitale Transformation und bin von der Primärausbildung her Radiologe, habe das auch mal 11 Jahre an der Uniklinik Essen gemacht, war danach 9 Jahre IT-Leiter am UKE Hamburg-Eppendorf und bin seit 5 Jahren an der Charité. Und Digitalisierung beschäftigt mich ehrlich gesagt schon seit meinem Studium, als wir die ersten Datenbanken eingeführt haben zur Literaturverwaltung bei uns im Forschungsbereich Anatomie.
Sehr schön. Herr Professor Prüss.
Ja, mein Name ist Rüdiger Prüss. Ich bin an der Universität Würzburg und dort am Institut für klinische Epidemiologie und Biometrie. Leite dort die Arbeitsgruppe Medizininformatik, habe da seit 2019 die Professur und bin von der Grundausbildung her Informatiker und bin dann mit der Promotion so in Richtung der Medizininformatik gegangen. Das Besondere an der Professur ist auch, dass ich zu 50% an der Universität bin und zu 50% im Klinikum. Das heißt, ich kriege sowohl die Forschungsseite mit als auch die, sage ich mal, Klinik- und Versorgungsseite.
Schön, vielen Dank. Dr. Rüther.
Ja, mein Name ist Andreas Rüther. Ich verantworte das Project Management Office am UKSH. Besonderheit bei uns ist, wir haben 2 Campi, Kiel und Lübeck. Das sind das 2 größte Universitätsklinikum nach der Charité. Entsprechend gibt es viele Projekte, die der Umsetzung bedürfen. Da unterstützen wir tatkräftig. Von Hause aus bin ich Forscher, Molekularbiologe, habe lange Zeit klinisch geforscht und habe dann irgendwann den Transfer gewagt vom Forschungsmanagement zum Krankenhausmanagement. Und bin jetzt seit 10 Jahren unterwegs bei dem Thema zentrale Projekte des Vorstands. Wie können wir die möglichst effizient, effektiv umsetzen?
Prima. Dann wollen wir mal ins Thema einsteigen. Also was ist eigentlich das KHZG und warum ist es überhaupt notwendig, dass wir sowas gesetzlich verankern in Deutschland? Eigentlich müsste man doch davon ausgehen, dass Organisationen eine Motivation haben, Innovation und Digitalisierung von selbst nach vorne zu treiben. Können Sie was dazu sagen? Wollen Sie anfangen, Herr Gocke?
Die Motivation haben wir unbestritten, aber was oft gefehlt hat, war das Geld. Die Digitalisierung und die Ausgaben dafür sind im DRG-System gar nicht abgebildet, sodass Digitalisierung nur dann stattfinden konnte, wenn irgendwoher Geld erwirtschaftet wurde. Und das hat eben auch dazu geführt, dass es einen gewissen Rückstau gegeben hat in Krankenhäusern, was einfach den Einsatz und die Einführung digitaler Werkzeuge anging. Und das hat das KHZG adressiert, um zumindest mal diesen Ressourcenengpass zu beseitigen.
Ja, das ist natürlich für den Außenstehenden, der den tiefen Einblick da ja nicht hat, und das sind ja ganz viele Menschen ehrlicherweise, erstmal gar nicht so klar, ne? Dass dieses DRG-System, so wie es ja ist, ganz viele Themen einfach nicht mit bezahlt. Welche Bedeutung hat das KHZG aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Rüther, vielleicht einmal? Also in welchem Kontext ist es einzuordnen? Wie wichtig war es und ist es der richtige Schritt auch?
Ja, letztendlich war es ja erstmal gut, dass man sich selber mal die Karten gelegt hat. Wo stehe ich denn? Ne? Überhaupt das Thema Reifegrad. Wie kann man einen Reifegrad überhaupt noch neutral definieren? Ist man mit seiner bisherigen Digitalisierungsstrategie auf dem richtigen Weg gewesen? Ja? Das heißt, man hat sicherlich Impulse bekommen und konnte dann, so wie Herr Gocke auch sagt, jetzt mal mit neuen Fördermitteln überhaupt noch vielleicht auch größere Themen stemmen. Ja? Plus die sicherlich versierte Ziel, die Telematik-Infrastruktur noch zusätzlich zu befeuern, zum Leben zu erwecken oder sie zu nutzen, das im Kontext KHZG, TI und wo stehe ich mit meiner Strategie, war sicherlich sehr wertvoll, das mal zentral über den Bund quasi zu triggern.
Und ich glaube, ein weiterer guter Aspekt dieses KHZG ist, dass man nicht gesagt hat, wir geben den Krankenhäusern Geld und die können das für das ausgeben, was sie denken, was nötig ist, sondern man hat das verknüpft mit sehr prozessorientierten Fördertatbeständen. Das heißt, Krankenhäuser, die jetzt sich digitalisieren, haben quasi Leitplanken gegeben bekommen. Was soll ich dafür kaufen? Ich muss ein Tool einkaufen für Medikation, wenn ich keins habe. Ich muss ein Patientenportal aufbauen, damit Patienten zeitgemäße Services kriegen. Das heißt, am Ende dieses KHZG werden Krankenhäuser auch ähnlicher sein in ihren digitalen Strukturen. Und die hat man sich nicht am grünen Tisch einfach ausgedacht, sondern man erkennt ziemlich deutlich, dass die Leute, die das KZG geschrieben haben, sich in anderen Ländern informiert haben, was hat da bei der Digitalisierung geholfen. Und diese Kriterien waren Basis für die Fördertatbestände. Das heißt, am Ende von so einem KZG-Prozess tun wir uns leichter. Wir finden ähnlichere Strukturen digitaler Art in deutschen Krankenhäusern wieder. Und die Industrie hat auch den Vorteil, dass für dieses Geld nicht jeder was völlig anderes bestellt, sondern es dazu mehr Standards kommt. Und die Verpflichtung zur Nutzung der TI hat der Herr Rüther ja schon angesprochen. Daneben gibt es auch die Verpflichtung, eben internationale Standards zu nutzen bei den Systemen, die man kauft. Und ich glaube, das ist auch ein nennenswerter Mehrwert. Es gibt keine ungerichtete Elektronifizierung mehr, sondern eine echte, gelenkte Digitalisierung.
Herr Professor Prüß, wir haben ja gerade eben gehört, Telematikinfrastruktur, digitale Projekte, die ja eh schon liefen, beim einen ein bisschen mehr, beim anderen vielleicht ein bisschen weniger, KHZG. Überfordern wir nicht auch Organisationen an mancher Stelle? Also ich höre immer Überlastung im Gesundheitswesen und dann sehe ich auf der anderen Seite, was da noch alles obendrauf gepackt wird. Es muss ja auch irgendwann in die Organisation rein, es muss ja bei der Pflegekraft, es muss beim Arzt ankommen und es muss ja theoretisch auch bei allen, die unterstützen, ankommen. Können Sie was dazu sagen? Wie sehen Sie das?
Also ich würde die Frage zunächst erstmal mit einem klaren Ja beantworten. Also wir werden da sicher, sage ich mal, vielem, was im Moment auch in kurzer Zeit, was über viele Jahre hinweg vielleicht versäumt wurde und zu diesem Wort versäumen möchte ich gleich was sagen, nachholen müssen. Und da ist ein Überforderungsaspekt eindeutig mit vorhanden. Und den muss man auch berücksichtigen und muss auch die Leute entsprechend, die das umsetzen müssen, richtig mitnehmen. Aber ich möchte zu dem Versäumnis noch so ein bisschen ein Wort noch sagen, auch aus meiner Forschung, und das nochmal von einer nicht politischen Seite beleuchten, aber nicht zu akademisch. Wir haben natürlich auch das Problem, wir haben in den letzten Jahren so diese Millennials, die wir immer wieder sehen, die jetzt so digital, sage ich mal, aufwachsen und die auch die Digitalisierung fordern. Und von denen wird ja immer, die erwarten ja relativ viel in diesem Bereich. Und andere Länder sind vermeintlich ja auch immer so ein bisschen weiter als wir. Aber wir machen ganz viele mobile Anwendungen für den medizinischen Bereich und machen auch sehr viel kognitive Forschung, wie diese Systeme wahrgenommen werden. Und jetzt auch solche ganz eindrücklichen Beispiele wie die Corona-Warn-App. Die Erwartungshaltung auch für die Millennials, die eigentlich mit der Digitalisierung aufgewachsen sind an so eine Corona-Warn-App, die zeigen uns ganz eindeutig, dass unser Mindset, wir vom Denken her noch nicht in der digitalen Welt sind. Das muss uns einfach bewusst sein und wir möchten jetzt in kurzer Zeit was tun und sagen, alle haben da irgendwas versäumt, aber wir sind auch noch gar nicht an vielen Stellen so weit. Das heißt auch, wo immer heißt, wir haben Blockadehaltungen in den Kliniken, da will irgendwas nicht umgesetzt werden. Das glaube ich vielfach einfach gar nicht. Und das zeigen auch einfach viele Forschungsergebnisse. Wir sind noch nicht so in der digitalen Welt, auch wenn wir alle ein Smartphone haben. Das reicht nicht, dass wir jetzt alles plötzlich digital machen. Die ganzen auch Gehirnvorgänge sind noch gar nicht in dem Bereich. Und das muss uns bewusst sein. Und jetzt möchte ich den Schulterschluss den Brückenschlag zum KZG machen. Wir müssen gewisse Dinge manchmal auch einfach brachial erzeugen von außen gewisse Impulse, weil wir uns an der Stelle, sage ich mal, sonst mit diesen Vorgängen gar nicht adäquat auseinandersetzen, um solche Dinge einzuführen. Und jetzt sage ich noch was, das wird noch eine Weile dauern. Also wir müssten uns jetzt nochmal in 20 Jahren unterhalten, dann sind wir vielleicht an dem Digitalisierungsgrad, wo wir uns im Moment auch von unserem ganzen Verhalten her uns wünschen würden. Und das ist völlig fernab von Politik und allem anderen. Wir als Menschen sind, die Technik ist viel schneller und weiter, als wir das, sage ich mal, von unserem Verhalten und auch von der ganzen Sozialisierung letztendlich aufgenommen haben. Und das muss man an der Stelle berücksichtigen.
Ja, ich finde, das ist ein super spannender Aspekt, den, glaube ich, ganz viele so gar nicht sehen. Dr. Rüther, Sie hatten sich gerade noch mal zu Wort.
Ja, ich würde vielleicht den Punkt aufnehmen. Sie sagen zu Recht, man muss sich die Zeit nehmen. Ich muss mich brachial vielleicht auch mal verordnen, ne? Aber dann kommen wir genau zu dem Punkt, sich die Zeit nehmen. Ne? Und das merken wir in der Klinik. Ne? Wo ist die Zeit da, sich einmal zu öffnen dafür, zu sagen, okay, für diesen Change, für diese Transformation kriege ich die Muße, da öffne ich mich für. Und das ist häufig, was wir beobachten jetzt bei der Umsetzung, bei der Schulung, bei der Prozessveränderung, dass wir da häufig auf Widerstände stoßen, weil der Mehrwert entweder nicht sofort ersichtlich ist oder es zu komplex ist oder zu viel auf einmal. Deswegen, was ist die richtige Dosis dafür?
Und das Thema Komplexität ist ein wichtiges, glaube ich, weil wir versuchen oft bei der Digitalisierung komplexe Strukturen, die wir heute haben, wenig hinterfragt in digitale zu überführen. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler. Wir müssen erst die Komplexität reduzieren, bevor wir mit einer neuen digitalen Lösung kommen. Das macht es den Leuten auch leichter. trotzdem bleibt der Punkt, wir haben die Doppelbelastung der Ressourcen. Ich muss die alten Prozesse noch leben. Ich muss Zeit haben, mich in die neuen einzufinden und muss auch helfen, die zu realisieren. Ohne diese Doppelbelastung wird es nicht gehen. Das ist leider so. Und auch das muss jedem klar sein, Digitalisierung führt einfach nicht sofort zu Verbesserungen. Und das macht die Akzeptanz so schwierig. Ich habe da einen Teil der Tränen, durch das ich durch muss, auf dem Weg zu einer später besseren Situation. Aber den Schmerz vorher, den kann man mir vielleicht erleichtern, aber nicht nehmen.
Und es ist nicht der Heilsbringer für dünne Personaldecken, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ne? Das geht nicht nur um Automatisierung, um Digitalisierung, Robotik etc. pp. Das kann es nicht sein, ne?
Zumal wir ja nicht davon profitieren, wenn wir jetzt eine Berufsgruppe digitalisieren oder auch drei, sondern wir müssen das Gesamtsystem digitalisieren. Dazu gehören Patientinnen und Patienten genauso dazu. Digitalisierung kann nicht stattfinden ohne die entsprechende Änderung des Verhaltens auch bei den Patientinnen und Patienten.
Ja, das ist wirklich faszinierend, was da wirklich alles dahinter hängt. Das hört sich ja erstmal so an, der Bund gibt Geld und dann machen wir ein paar digitale Projekte und dann sind wir irgendwann fertig und dann ist die Welt besser, schöner und digitaler, was sie ja nicht ist. Ich habe ja heute Morgen Ihre drei Vorträge mir einmal angehört hier am Hackathon. Und für mich hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, wie die Strukturen in den Häusern sind sehr unterschiedlich, wie jedes Haus an dieses Thema rangegangen ist. Und für mich war da einfach die Frage, gab es sowas wie eine übergeordnete Arbeitsgruppe, in der man sich getroffen hat, also auch gerade die Universitätskliniker, und hat gesagt, das ist der Weg, den gehen wir gemeinsam durch dieses Tal der Tränen, wie Sie es ja eben genannt haben, müssen wir alle und machen wir es gemeinsam, oder hat jeder es für sich gemacht, weil es eben auch immer spezielle Spezialitäten in jedem Haus einfach gibt, weil jeder auch ein bisschen anders aufgestellt, weil ich weiß von uns vom UKSH, wir haben ja schon, digital waren wir ja schon relativ weit, würde ich sagen. Vielleicht sind andere nicht so weit gewesen. Also hat das einfach keinen Sinn gemacht, sich zu vernetzen, oder ist es einfach nicht gemacht worden?
Du schaust mich jetzt gerade an, Anna. Ja, genau. Fange ich mal mit dem UKSH an, ohne jetzt da strategisch zu stark involviert gewesen zu sein. Ja, das ist sicherlich auf Vorstandsebene auch entschieden worden. Aber wenn ich mir allein den Austausch jetzt zur Telematik-Infrastruktur auf VOD-Ebene anschaue und erlebt habe, dann ist ja die eine Frage die, möchte man miteinander? Geht das? Gibt es dort Konkurrenz? Gibt es da irgendwelche entgegenläufigen Interessen? Oder sind tatsächlich die Strategien, auch die Ist-Situation, ist sie so divers, dass man sagt, das macht gar keinen Sinn? Das ist eine gute Frage, die sich im Nachgang noch gar nicht gestellt hat. Ne? Wir am UKSH haben es wahrscheinlich wie die anderen Kliniken gemacht, wo stehen wir, was passt in unsere Strategie rein, wie viel Geld gibt es? Da war es jetzt bei uns einfacher, als einziges UK quasi in Schleswig-Holstein war das einmal durchkalkulierbar, und dann Anträge schreiben. Ich glaube, was wir vielleicht auch lernen und was wir auch durch die Implementierung jetzt der TI gelernt haben und immer noch lernen, ist, dass tatsächlich das Lernen voneinander extrem sinnvoll ist, wenn es weiter um Digitalisierung geht. Ja, nicht nur, weil wir alle im gleichen Boot sitzen und jammern und die Gematik kann es nicht, jetzt beim Beispiel TI, sondern wir haben einfach Herausforderungen aufgrund der Konstellation eines UKs, die hat man vielleicht in einem kleineren Haus und schon gar nicht beim niedergelassenen Arzt. Und ich glaube, das könnte man jetzt schon als Zwischenfazit mitnehmen, dass da der Vernetzungsgrad vielleicht noch ausgebaut werden sollte.
Das würde ich unterschreiben wollen, dass Vernetzung und Austausch stattfindet auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Der VOD ist schon angesprochen worden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die ganzen Unikliniken ja auch aus ganz verschiedenen Strukturen teilweise kommen. Das fängt schon damit an, wo ist die IT-Abteilung aufgehängt? Beim ärztlichen Direktor oder beim kaufmännischen Direktor? Das heißt, auch das legt nahe, dass man dann verschiedene Wege aus den Dilemmata herausfindet, die man hat. Durchgesetzt haben sich aber schon ein paar Erkenntnisse, die es, glaube ich, alle betreffen. Wir haben alle begriffen, diese Projekte sind keine IT-Projekte, sondern wir brauchen eine andere Organisationsform. Wir brauchen mehr Projektmanagement, wir brauchen da auch mehr zentrale Steuerung. Wir brauchen auch mehr Austausch. Wir erleben das gerade bei den angesprochenen TI-Themen auch im Kreis von Krankenhäusern, die jetzt jeden Montag einmal mit der Gematik 2 Stunden konferieren, um zu gucken, was man verbessern kann. Und ja, da sind Häuser verschiedener Größe dabei. Erstaunlicherweise ist aber ein gewisser Prozentsatz an Problemen bei allen eigentlich gleich. Weil manche Elemente der TI sind schon eher mit einem Blick auf eine Arztpraxis konzipiert worden vor etwa 15 Jahren. Sodass wir durch das digitale Zusammenwachsen in den Problemen tatsächlich auch ein digitales Zusammenwachsen in den Lösungsräumen sehen, weil man sich doch mehr austauscht.
Ich würde noch einen weiteren Aspekt, den ich bei uns, also ich kann nicht ganz, da ich ja mehr den Forschungsaspekt innerhalb der Klinik sehe, und nicht so den Tagesbetrieb, auch im IT-Betrieb, muss ich mich an vielem zurückhalten. Ich habe da viel oft dann einfach nur die Außensicht. Aber eine Sache, die auch die Vernetzung vorantreibt und die diese Digitalisierung auch nochmal an einer Stelle, glaube ich zumindest, für die Kliniken extrem schwierig macht. Aber da die Vernetzung Gott sei Dank jetzt stattfindet, in den letzten Jahren hat da auch noch was stattgefunden. Das sehe ich zum Beispiel bei uns in der Klinik-IT, die völlig überfordert, weil das ein Themenfeld ist, mit dem haben sie sich nie beschäftigen müssen. An Covid hat man es jetzt ganz extrem gesehen. Plötzlich haben die Kliniken von den Daten und von diesem interoperablen Austausch, Gematik, Forschung mitmachen sollen. Bisher hat eine Klinik-IT dafür sorgen müssen, dass das Röntgengerät funktioniert hat. Jetzt muss sie da plötzlich noch dafür sorgen und Forschung tickt völlig anders wie Tagesbetrieb. Und da sehe ich natürlich schon Medizininformatik-Initiative, Netzwerk Universitätsmedizin. Auch da ist man wieder jetzt mit der Brechstange. Jetzt muss die Klinik-IT plötzlich auch noch Forschung machen. Da ist natürlich auch diese Vernetzung hat stattgefunden. Und das hat also zumindest bei uns im Klinikum dazu geführt, dass viele Digitalisierungsgruppen gebildet wurden, die einfach versucht haben, dieser Problematik Herr zu werden. Und die werden natürlich jetzt auch genutzt im Sinne des KHZG. Aber was da letztendlich, das ist wieder so ein weiterer Aspekt, wir müssen unseren Betrieb umstellen. Wenn 60 Mann in einer IT-Klinik nichts mit Forschung zu tun haben, plötzlich sollen 10 Mann Forschern zuarbeiten, das geht nicht so einfach. Da ist auch wieder das Mindset ein völlig anderes. Wenn man sich da überlegt, was zurzeit auf die Kliniken, auf das Interdisziplinäre letztendlich hereinbricht, das ist nicht zu unterschätzen. Und dann schimpft man natürlich klar aus der Bevölkerung raus, wieso sind jetzt keine Covid-Daten in Realtime da? Eine IT, die jahrelang keine Forschung gemacht hat, soll jetzt plötzlich Forschung machen. Und das kann man nicht im über Nacht letztendlich aufsatteln. Und das haben auch die anderen Länder nicht besser gemacht, auch wenn das immer so nach außen wirkt. Und im Zuge dieser ganzen Problematiken haben sich jetzt also in Würzburg, das kann ich zumindest sagen, auch sehr viele Digitalisierungsgruppen gebildet. Und die werden im Moment auch gebündelt und die werden dann auch im Zuge des KZG genutzt.
Ja. Von daher ist das ja richtig, dass wir tatsächlich da Nachholbedarf haben. Aber umso wichtiger, dass es jetzt endlich stattfindet, weil wir versprechen ja schon seit langem, dass wir die Daten aus der Versorgung auch direkt für die Forschung nutzen und umgekehrt. Und jetzt muss man sagen, der Druck, den wir von allen Seiten verspüren, zwingt uns dazu, damit endlich mal ernst zu machen. Und das ist dann ein schmerzhafter Prozess. Ich muss dir ein bisschen widersprechen bei dem Thema, das haben andere Länder nicht besser gemacht. Wir haben uns Datensammlungen aus Israel angucken können, die andere Systeme und Strukturen haben natürlich, ganz klar. Aber die haben es in diesen Strukturen eben tatsächlich geschafft, die Daten für die Echtzeitsteuerung der Pandemie sehr früh zu haben. Davon lernen wir ja jetzt auch. Und das hat auch bei uns zum Umdenken geführt. Was wir früher als Translation immer zeitversetzt gemacht haben, versuchen wir jetzt zu ändern. Wir wollen mit gemeinsamen Datenmodellen arbeiten für die Versorgung und für die Forschung, um eben genau die Lücke zu schließen und schneller zu werden. Die Medizin ist schon lange eine datengetriebene Wissenschaft und jetzt wandelt sie sich zu einer Echtzeit datengetriebenen Wissenschaft.
Ich war zu pauschal. Also da möchte ich zustimmen, ich war zu pauschal. Also es ist nicht überall, aber es ist auch nicht überall besser als bei uns.
Genau. Ja, Israel war ja der Klassenprimus. Also wenn wir uns die Pandemie angucken, muss man ja sagen, dann haben die ja immer den Standard mehr oder weniger gesetzt, sei es bei Echtzeitdaten, sei es dann nachher bei der Impfung. Ich glaube, sich mit denen zu vergleichen, ist dann auch echt so ein guter Benchmark.
Das ist ein guter Benchmark und man muss auch nicht alles übernehmen, was da passiert. Aber man kann sicherlich sehr gut davon lernen. Es gab schon vor Jahren eine Studie, dass Israelis und deutsche PatientInnen haben tatsächlich ein ähnliches Genomprofil. Bei onkologischen Erkrankungen hat man herausgefunden, dass bei ähnlichen Therapieansätzen die Israelis länger überleben. Das liegt daran, dass sie schon früher angefangen haben, Genome zu sequenzieren und die nicht gut funktionierenden Therapien früher aussortieren konnten. Der Nachteil ist, der Patient in Israel gibt deutlich mehr Daten an seine Gesundheitsvorsorge ab als der deutsche Patient. Und auch Israelis sagen, ja, man fühlt sich da vielleicht manchmal ein bisschen unwohl mit. Auf der anderen Seite hat man spürbar eine längere Lebensqualität. Und das ist der Preis, den man zahlt. Und das müssen wir irgendwann auch entscheiden. Wie viel wollen wir von solchen Strukturen wirklich haben und zulassen, bei allen Nutzen, den man daraus ziehen könnte?
Genau, aber da ist ja eben wieder wichtig, die Menschen mitzunehmen und sie frühzeitig auch mitzunehmen und ihnen zu erklären, warum es eben wichtig ist, dass sie ihre Daten der Forschung überlassen. Also wir haben das ja im UKSH mit dem Broad Consent jetzt auch umgesetzt und wir wissen auch, wie schwierig das ist, den Menschen zu erklären, warum es wirklich wichtig ist, dass sie es tun. Ne?
Das ist ein Thema bei Digitalisierung ganz allgemein. Wenn die Leute, die wir bitten, sich daran zu beteiligen, keinen Mehrwert, keinen Nutzen davon spüren, dann ist es sehr schwer, das zu tun. Dann fehlt auch jeder Anreiz, sich auch kognitiv zu ändern. Und das haben wir in der Vergangenheit oft versäumt. Wir versprechen seit Jahren, dass wir durch IT-Medizin besser, einfacher, schneller und arbeitserleichternd machen und gestalten. Und wir haben das Versprechen bis heute nicht eingelöst. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn eben die Anwender dann gar nicht folgen können am Ende des Tages, weil wir sie wirklich in dieser Belastungsphase belassen.
Und grundsätzlich, um dann nochmal zu ergänzen, das Thema Datenschutz und die Sensibilisierung, die schon in Deutschland ja sehr ausgeprägt ist, kriegt ja jetzt nochmal einen anderen Spin aus meiner Sicht. Sie sagten gerade, Sie sprachen und verwenden die Vokabel, den Preis, den ich dafür zahle. Die Frage ist, was zahle ich denn überhaupt? Ist es einfach, muss ich Vertrauen investieren in eine Struktur, in eine Regierung, in ein Krankenhaus, in einen Arzt? Und wie kann ich dieses Vertrauen aufbauen, ohne jetzt auf die Datenschützer einzugehen? Die haben natürlich erstmal konservativ den Ansatz, ich muss mal richtig draufschauen. Wir merken das bei unserem Projekt, Einsetzung jetzt oder Einsatz von KI. Patientendaten brauchen wir dafür. Das eine ist der Broad Consent im Sinne von, für die Forschung gebe ich es frei, aber wir brauchen zum Teil mehr Daten. Und das jetzt auch einem Datenschützer zu vermitteln, welchen Mehrwert ziehe ich daraus, das ist für mich immer so die Sache, das muss breit genug diskutiert werden, weil jeder hat Angst vor Datenmissbrauch als Individuum. Ne? Aber wenn man dann hört, die EPA kommt von der Krankenkasse, so, ja, wo man sonst früher immer sagte, bloß nicht, dass meine ganzen Daten in der Krankenkasse landen, dann noch bei meinem Arbeitgeber, möchte ich nicht. Da müssen wir Aufklärungsarbeit leisten, glaube ich, damit wir auch dieses Vertrauen schaffen. Und wenn dann, wie Sie schon sagten, der Mehrwert kommt, was habe ich davon? Weil Digitalisierung ohne die entsprechenden Daten funktioniert nicht. Das ist ja, das weiß ja ich sogar als Nicht-ITler, ja. Und das muss aber entsprechend kommuniziert werden.
Exzellenter Punkt. Auch bei uns war diese EPA anfangs als Krankenkassen-App und EPA bezeichnet. Und wir wollen diese Daten nicht den Krankenkassen geben. Wobei übersehen worden ist, die Krankenkassen haben gar keinen Zugriff. Die finanzieren das nur. Das machen andere Firmen. Aber genau die Transparenz herzustellen ist extrem wichtig. Und Daten zu sammeln und sie dann nicht zu nutzen, ist auch unethisch. Wir müssen uns davon abschieden, dass Daten, die man einmal gesammelt hat und dann sorgsam wegsperrt, dass das der richtige Umgang mit Daten ist. Das ist falsch. Wenn wir schon Daten sammeln für Geld von Menschen, dann haben wir auch die Verpflichtung, diese Daten zu deren Wohl zu nutzen. Alles andere wäre genauso unethisch, wie Daten zu missbrauchen. Aber den Teil der Diskussion stellen wir nicht weit genug nach vorne, finde ich.
Da möchte ich noch ergänzen, weil ich das immer so schön in meinen Vorlesungsfolien, du hattest vor diese Folie bei dir im Vortrag drin, dass wir auf diesem digitalen Index immer, sage ich mal, auch im europäischen Vergleich relativ schlecht dran stehen. Da finde ich, muss man oft auch noch so ein bisschen ein differenzierteres Bild. EPA finde ich da ein gutes Beispiel. Hat bei uns, Werner, zum Beispiel wie Beispiele wie Dänemark, wo das viel besser funktioniert hat, die haben eine Krankenkasse. Nicht 20, die haben eine Krankenkasse. Und wenn ich mich mit denen vergleiche, dann ist es ein bisschen Birnen und Äpfel miteinander verglichen. Da muss man oft auch so ein bisschen aufpassen, wenn wir uns dann mit Spaniern und Franzosen vergleichen, die schneller waren. Da ist der Vergleich schon wieder treffender. Und noch ein zweiter Aspekt mit dem Datenschutz, den Sie gerade ansprachen. Auch Länder wie England oder Schweden, die viel früher die EPA und viel besser hatten. In England, wenn man in die Historie schaut, zeige ich auch immer in der Vorlesung, hat es mehrfach ganz große Datenleaks gegeben, vor allem in England. Einmal ganz groß bei der EPA mit HIV-Patienten, plötzlich Tausende von Patienten stigmatisiert. Das lesen wir hier natürlich. Ich finde den Datenschutz, muss ich auch sagen, ich schlage mich so häufig mit dem Datenschutz herum und sage, du hast völlig recht, wir müssen die Daten, da haben wir eine ethische Verpflichtung, die auch zu nutzen. Auf der anderen Seite sieht man dann solche Beispiele, die dann, sage ich mal, auch entsprechend negativ wirken können. Wenn plötzlich von 5 Millionen Leuten HIV-Daten draußen sind, das kann natürlich auch, und das sieht man natürlich dann als Gegenbeispiele. Klar hatte es England früher, hatte aber auch öfter Datenleaks. Und also man muss immer das Spannungsfeld sehen, dass das da letztendlich aufgebaut wird. Aber ich glaube auch, es gibt nur einen Weg. Wir müssen es auf die Dauer sinnvoll auf den Weg bringen und die Daten nutzen.
Aber haben wir denn eine Chance, es besser zu machen als zum Beispiel die Engländer, weil wir heute andere IT-Strukturen haben, als die Engländer sie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren hatten? Also haben wir einfach schon ein höheres Sicherheitslevel heute, weil wir aus dem gelernt haben, was damals falsch gemacht wurde?
Ja, das ist nicht nur eine Frage der Systeme, das ist auch eine Frage der organisatorischen Maßnahmen, die letztendlich drumherum ergriffen werden. Also das ist ein komplexes Zusammenspiel und wie gut man sich Erfahrungen auch angeeignet. Das heißt gar nicht, dass die Engländer das schnell falsch gemacht haben. Wer schneller was tut, wird auch schneller vielleicht in den Fehler reinrennen. Man muss halt irgendwann mal mit was beginnen, aber man kann eben vor allem aus diesen Fehlern lernen. Und ich glaube, wir können es besser machen. Und im Moment macht es Deutschland, glaube ich, auch so schlecht. Nicht die anderen natürlich auch nicht, aber wir müssen davon lernen. Aber wenn wir immer Vergleiche anstellen, glaube ich, muss man Historien sehen, man muss differenziert reinschauen und dann sieht man, wo wir stehen. Das heißt nicht, dass wir gut dran stehen. Um Gottes Willen, ich finde unser System auch an vielen Stellen schlecht, aber man muss halt differenziert draufschauen, denke ich.
Das stimmt, wobei man sagen muss, ist, wir gucken ja nicht nur auf andere, um von deren Fehlern zu lernen oder die zu kopieren, sondern um daraus was für uns zu ziehen. Und du hast Dänemark angesprochen, da ist es auch nicht so, dass sich jedes Krankenhaus sein eigenes KISS-System kauft, sondern die kaufen das immer gleich für eine ganze Region. Das macht natürlich auch Interoperabilität viel leichter und viel einfacher. Das ist ein guter Punkt. Und ja, ich glaube schon, dass dadurch, dass wir ein bisschen hinten dran sind, wir aus den Erfahrungen anderer und eigener lernen können und es besser machen können. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist die Corona-Warn-App. Viele Länder haben eine gebaut. Die deutsche Corona-Warn-App hat die meisten Nutzungszahlen, die meisten Downloads gehabt, weil sie wirklich mit Blick auf die Anwender sehr transparent datenschutzkonform gemacht worden ist. Und das war tatsächlich eine richtige Erfolgsgeschichte. Ich glaube, wir haben wenige Apps im deutschen oder im Gesundheitswesen überhaupt, die solche Download- und Nutzungszahlen vorweisen wie die Corona-Warn-App. Ja, die war teuer, aber wir haben gezeigt, wenn wir uns zusammenreißen, kriegen wir auch sowas in angemessener Zeit hin.
Wir haben kognitiv dazu geforscht, ergänzend. Es ist so, man kann auch nachweisen, dass die Corona-Warn-App besser ist als die andere.
Aber ich glaube, genau das ist die Herausforderung. Was ist das richtige Tempo? Wir dürfen jetzt nicht aus der Not eine Tugend machen. Es ist gut, dass wir die Letzten sind, dann machen wir alles noch viel besser. Weil das zahlt ja auch so ein bisschen auf die deutsche Einstellung ein. Nicht so schnell, erstmal sicher und zigmal geprüft. Und dann ist der Zug schon an uns vorbeigefahren. Ne? Und ohne jetzt wieder auf die TI einzugehen, aber der erste Aufschrei kam bei uns, als es hieß, da müssen EHBAs mit ein bisschen Plastikkarten eingekauft werden. Die müssen dabei im Kittel dabei sein. Ja? Wo jeder sagt, Moment mal, ich mache Online-Banking, ich mache andere Sachen mit der App. Können wir das bitte mal abbiegen? Ne? Jetzt hoffen wir, dass die digitale Identität irgendwann kommt. Und da den Mittelweg zu finden, ne? Zwischen Sensibilisierung für Daten, für Strukturen, ohne sich quasi hinten anzustellen und Konzepte, die 10 Jahre alt sind, noch älter sind, dann zu feiern, sage ich mal, nach dem Motto, wir machen jetzt richtig. Das finde ich das Spannende bei der Geschwindigkeit der Digitalisierung. Ne? Auf welchen Zug, also auf welchen Waggon springe ich auf? Ne? Ganz vorne, ganz hinten, wo ist die goldene Mitte?
Und zu welchem Zeitpunkt? Aber finde ich perfekt die beiden Extreme gezeigt. Entweder sehr, sehr schnell dabei sein und dann Fehler machen oder eben so lange zu warten, bis der Fehler unvermeidbar ist, weil man nur noch eine veraltete Technik einführen kann. Und das sollten wir gelernt haben, dass uns das bitte nicht wieder passiert. Ich glaube, die Verabschiedung zur TI und zur Gematik waren 2004, 2006. Ja, das kann man gar keinem erzählen. Also da gab es noch gar kein iPhone zu der Zeit, oder? Nee. Und heute denken wir schon drüber nach, was kommt denn nach dem iPhone? So, da sieht man, dass wir vom Tempo her, glaube ich, Anpassungsbedarf haben.
Absolut. Und plus, was wir alle sehen, das sind ja unser aller Steuergelder. Ja? Und das ist ja eine große Maschinerie, die soll ja nicht nur einfach aus Selbstzweckgründen finanziert werden, vorangetrieben werden. Und dazu sagen, auch wenn das Konzept schon mal 10 Jahre alt ist, dass ich bevor ich dann auf den Startknopf drücke, sage, schauen wir noch mal drauf, ne? Hat sich was getan? Also das würde ich mir wünschen, so aus den Lessons learned der letzten Jahre bei den Themen.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben die TI entwickelt mit Hinblick auf ein nationales System. Wir sind ja längst dabei, zu einem europäischen Gesundheitsdatenraum zu kommen. Wir müssen auch aufpassen, da jetzt den Anschluss nicht zu verpassen, weil wenn wir ein Gegengewicht bilden wollen zu den großen Datenstrukturen in Nordamerika oder im asiatischen Raum, dann brauchen wir einen europäischen Gesundheitsdatenraum. Das muss unser Ziel sein. Die nationalen Bedürfnisse, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Aber daran müssen wir uns ausrichten, weil da spielt die Musik. Ich möchte nämlich nicht, dass Gesundheit in Deutschland irgendwann nur noch von amerikanischen Konzernen angeboten werden kann, weil die Daten und die Datenstrukturen haben und die Menschen geben ihre Daten dahin, wo sie Hilfe kriegen. Wenn wir es also nicht schaffen, unsere Systeme so aufzubauen, dass sie für unsere Bürgerinnen und Bürger nutzbar sind und die das nutzen wollen, dann werden die auch da woanders hingehen.
Dreifach unterstrichen.
Plus, große Forschung erfolgt ja häufig international. Also ich habe das jahrelang in der Molekularbiologie selber erlebt, Big Data, DNA-Sequencing, da brauchen sie ganz andere Stichprobenumfänge. Da muss genau das funktionieren, ne? Dass die strukturierten Daten ausgetauscht werden können, und zwar unabhängig von der Landesgrenze, ne? Wenn entsprechend alles drumherum sichergestellt ist.
Zumal wir gelernt haben, dass Corona an der Landesgrenze ja auch nicht halt gemacht hat.
Das haben wir alle hart gelernt. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen sprechen und Ihnen zuhören. Wir sind am Ende unserer Aufnahmezeit angelangt. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch, für mich vor allem. Ich habe ganz viel gelernt. Bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und dann hören wir uns zur dritten Folge Digital Health in den nächsten Stunden. Danke.
Healthcare. Hackathon.